So, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie einmal mehr ganz herzlich bei Kurs24 im Format Gesundheit. Ich habe gelesen, dass 80% aller Europäer anscheinend zu wenig Magensäure hat. Dass das daraus natürlich eine Kaskade von Problemen gibt, da komme ich gleich noch darauf zurück. Ich möchte aber heute mit Ihnen darüber sprechen, beziehungsweise mit Ihnen indirekt. Ich spreche das mit meinem Studiogast durch, nämlich ganz herzlich willkommen hier wieder, der Darmspezialist Wilfried Obel. Sei ganz herzlich begrüßt.
Guten Tag, Alexander.
Von Magensäure zum Darm. Also ich mache meine Geschichte fertig. Ich habe gelesen, 80% zu wenig Magensäure. Da steht auch drin, dass wenn man Fleisch isst zum Beispiel, wo ja auch proteinhaltig ist, und wenn man zu wenig Magensäure hat, dann wird dieses nicht mehr verdaut, sondern dieses ganze Stück geht dann weiter Richtung den Darm und fängt dort an zu vergären, dass Ammoniakbildung und Stickstoffabfall zur Folge hat. Und wir wissen ja auch, dass Ammoniak ein Gift ist. So, das kann ja nicht gut sein für mein Mikrobiom innerhalb des Darms. Also ich denke, hier ist doch ein großes Problem da, dass sich genau wieder der Darm verschiebt, das Milieu verschiebt, die Darmbakterien absterben und. Und das wollen wir doch alle gar nicht. Also meine erste Frage, wieso haben wir so viel zu wenig Magensäure und was können wir dagegen tun?
Ja.
Und B, gehen wir dann in den Darm, was können wir tun, dass die
Gut.
bestehenden Ammoniakbildungen gebunden werden, abgeführt werden, und mein Darmmilieu nicht kaputt macht? Darf ich dir das Wort dazu übergeben, lieber
Danke.
Wilfried?
Darfst du. Ich werde es ergreifen
Ach,
und
etwas muss ich noch sagen.
ja,
Ich muss
bitte.
noch den Polaris herzlich begrüßen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist noch Polaris, unser geschätzter Studiohund.
Ja.
Entschuldigung, war auch wichtig.
Ja, irgendwie hat er immer Spaß, wenn er dabei ist. Der ist sowieso gern dabei, ne? Das ist also so
Er
sein
schläft
Leib.
immer, wenn ich es sehe. Es hat
Ja.
hoffentlich nichts mit dem Thema zu
Nein.
tun.
Er weiß, dass er am besten ankommt, wenn er sich hier ruhig verhält.
Super, danke
Im
vielmals.
Gegensatz zu mir, ich soll ja was sagen.
Gerne. Fangen wir an beim
Gut.
Magensäure innerhalb des Magens.
Die Magensäure. Also du hast gefragt, wie das ist mit zu wenig Magensäure. Vielleicht mal der Hinweis darauf, wie merke ich, dass ich zu wenig Magensäure habe und warum komme ich überhaupt in die Situation, dass die Magensäurebildung nachlässt. Das ist fast schon zu viel und würde einen eigenen Beitrag erforderlich machen. Es gibt auch über den Magen, glaube ich, ein kleines Video, das wir mal gedreht haben. Da ist das ein bisschen ausführlicher erklärt. Grundsätzlich ist es so, dass die Magensäure im Magen von den Belegzellen produziert wird. Diese Belegzellen produzieren Salzsäure und auch Natriumbicarbonat. Das Natriumbicarbonat wird für den Bicarbonatpuffer des Blutes dringend benötigt. Wenn jetzt das Blut übersäuert oder droht zu übersäuern, dann findet ein Notfallmanagement statt und es wird Natriumbicarbonat abgefordert und das müssen die Belegzellen produzieren. Und da die Ernährung, die Lebensführung, Stress und alle möglichen Umstände dafür sorgen, dass die Menschen dauerhaft in irgendeiner Form übersäuert sind, wird also diese Anforderung von Natriumbicarbonat viel zu oft stattfinden und im Laufe der Zeit ermüden dann diese Belegzellen. Das heißt, die werden viel zu oft in Anspruch genommen, um Bicarbonat zu produzieren, weil die können nur beides gleichzeitig, Salzsäure und Bicarbonat. Man kann das nicht trennen. Das ist physiologisch so vorgesehen.
Ja, das war jetzt eine ganz tolle Erklärung. Ich habe es jetzt echt gut mal erstmals richtig verstanden. Und jetzt die Frage, betrifft das dann eigentlich bei der Verdauung mit zu wenig Magensäure hauptsächlich die Proteine, die da zur Vergärung weitergeleitet werden oder auch noch andere Stoffe?
Nein, das ist in erster Linie das Problem, dass die Eiweiße nicht ausreichend vorverdaut werden. Das heißt, die Aminosäureketten oder die Polypeptidketten, die werden nicht weiter aufgespalten, sondern es werden die Eiweißmoleküle erstmal nur angekratzt und weitgehend denaturiert im Magen, wenn alles funktioniert. Und die weitere Verdauung findet dann im Zwölffingerdarm und im Dünndarm statt, mittels Trypsin und anderen Enzymen, aber vor allem Trypsin.
Aber
Und das
das wird ja dann eben nicht gesund sein.
Klappt alles schon nicht mehr, weil die Vorverdauung durch Salzsäuremangel nicht stattfindet. Und dadurch, dass zu wenig Aminosäuren schon im Magen abgebaut oder abgespalten werden aus diesem komplexen Eiweiß, fehlen auch die Steuerimpulse für die G-Zellen des Magens, um noch mehr Magensäure zu produzieren. Das heißt, wir haben erstmals eine erschöpfte Belegzelle, die nicht genügend Salzsäure produziert. Und dann haben wir auch noch ein mangelhaftes Regulationssystem, was zum Beispiel mehr Magensäure abfordern würde, wenn genügend Aminosäurebestandteile schon im Magen sich ablösen würden aus diesen Peptidketten. Aber das funktioniert nicht. Und daher haben wir also ein doppeltes Problem, was zur Salzsäuremangel im Magen führt.
Also spontan habe ich mir jetzt gerade überlegt, hätte ich drei Möglichkeiten, entweder meine Stressfaktoren runterfahren, die letztendlich mit dazu führen, dass ich diese Pufferkapazitäten immer mehr zugunsten des Blutes geben müsste. Oder ich schaue, dass ich mehr Magensäure kriege, da gibt es wahrscheinlich auch irgendetwas.
Ja.
Oder ich fasse das Problem an erst im Darm, indem ich ständig den Darm saniere, weil immer wieder diese Ammoniakbildung im Darm stattfindet. Alles ist irgendwie nicht so handhabend, letztendlich nicht optimal. Klar, die erste Lösung sicher, aber wie kriege ich denn die hin, oder? Daher jetzt mal die Frage, jetzt gehen wir davon aus, dass Ammoniak kommt jetzt in den, bildet sich jetzt im Darm. Was passiert dann?
Ja. Das Ammoniak bildet sich aufgrund der Eiweißverdauungsstörung im Darm. Das ist ein sogenanntes Stickstoffzerfallsgift. Und Ammoniak ist hochtoxisch und hochbasisch. Das bedeutet, zunächst mal ist es ein Zellgift, was natürlich auch durch die Darmwand hindurch wandern kann, was auch durch den Blutkreislauf des Pfortadersystems, das ist sozusagen die Hotline von Darm zu Leber, aufgenommen wird und dann in die Leber gelangt. Und die Leber freut sich natürlich auch nicht über Ammoniak. Dort findet ein extrem aufwendiger Katalyseprozess statt, um das Ammoniak einigermaßen zu entgiften. Aber Teile des Ammoniaks wandern natürlich auch im Blutkreislauf weiter und gelangen ins Gehirn. Und insofern wird Ammoniak im gesamten Körper im Laufe der Jahre kumulierend verstärkt, immer weiter durch das gesamte Blutsystem geschickt und richtet natürlich Stück für Stück hier und da mehr oder weniger kleine oder große Katastrophen an, besonders im Gehirn.
Das wollte ich gerade fragen, wenn du das Stichwort Gehirn bringst. Was kann denn dann passieren?
Es entsteht möglicherweise eine sogenannte toxische Enzephalopathie. Das ist genau auch dasselbe, was zum Beispiel einem Trinker passiert, einem Alkoholiker passiert, der durch zu viel Alkohol getrunken starke Leberschäden hat. Es geschieht aber auch, wenn die Leber überlastet wird durch Fuselalkohole, die der Darm aufgrund von einer Fehlverdauung und aufgrund der von dir eben schon erwähnten Gärung produziert, dann sind diese Methylalkohole sogar noch giftiger als der Trinkalkohol. Mitunter kann ich eine Alkoholleber haben, ohne jemals einen Tropfen Wein oder Bier getrunken zu haben, alleine, weil die Gärungsfabrik Darm oder die Bakterien des Darms so viel von diesen Fuselalkoholen produzieren. Und das ist hochgradig schädlich, ja.
Bleiben noch ganz kurz bei der Ammoniakbildung. Ammoniak. Und diese Ammoniakbildungen sind ja letztendlich giftig.
Ja.
Und die müssen ja sicherlich ein Teil, wenn nicht alle Bakterienstämme innerhalb meines Darms ja eigentlich zerstören oder kaputt machen. Oder was ist die Folge von diesem Ammoniak?
Ja, also Ammoniak im Darm erzeugt zunächst mal eine sogenannte Überladung mit Giftstoffen im Bereich des Pfortadersystems. Es führt auch zu einer Kohlendioxidüberladung des Pfortaderblutes, was eine Verschlechterung der Sauerstoffversorgung in dem gesamten System mit sich bringt. Das sind also alles Dinge, die sind nicht gut. Es schädigt direkt die Epithelzellen des Darms. Und es muss natürlich in irgendeiner Form entsorgt werden, es muss abgebaut werden. Und es gibt ein sogenanntes Notfallmanagement, das ist also ein Begriff, den ich immer gerne wähle. Nun befinden sich aber fast 80% der Menschen ständig in irgendeinem Notfallmanagement, weil es eben alles nicht mehr so richtig gesund funktioniert, wie es sein sollte. Und im Darm haben wir Bakterienstämme, die Lactobacillen, die produzieren Milchsäure. Und die Milchsäure, die ist in der Lage, Ammoniak zu Ammonium umzuwandeln. Das heißt, die Milchsäure verwandelt dieses hochgiftige Ammoniak in ein etwas weniger giftiges Ammonium. Und dieses Ammonium kann im sogenannten Harnstoffzyklus der Leber relativ gut abgebaut werden.
Oh, dann ist ja da alles wieder in Ordnung,
dann
oder?
Dann wäre alles wieder in Ordnung, wenn es genügend Lactobacillen im Darm hat.
Und wie kriege ich die da rein? Über welche Nahrungsmittel oder wie kann ich die zur Vermehrung bringen?
Also das ist jetzt erstens mal wieder dieser berühmte Teil des Mikrobioms,
ja.
Die Lactobacillen, die die Milchsäure produzieren. Und das Mikrobiom zu unterstützen mit einem präbiotischen Stoff ist wichtig. Allerdings können wir auch ein Probiotikum nehmen und damit zunächst mal die Bakterienstämme, die Lactobacillen unterstützen, zur Vermehrung bringen und gleichzeitig auch eine fermentierte Milchsäure zuführen, damit das Milieu schon mal per se im Dickdarm sich verändert, also in Richtung sauer gebracht wird, wie es sein soll. Weil Ammoniak ist hochgradig basisch und macht dann auch einen basischen pH-Wert im Dickdarm, was dann wiederum schlecht ist für die Darmbakterien, die dort wohnen. Dieses Milieu mögen die nicht, die sterben dann ab. Also eigentlich sterben die Bakterien des Mikrobioms durch das falsche basische Milieu, nicht unbedingt durch die Toxizität des Ammoniaks.
Ich möchte noch ganz kurz eine Schleife aufmachen, weil die Frage hatte ich vor zwei Sätzen schon. Wie merke ich, dass ich starke Ammoniakbildungen habe im Darm? Ist das allenfalls durch starke Winde oder Wie merkt man das, dass im Darm was dann nicht stimmt? Kann man das riechen?
Ja, es ist so, klingt vielleicht ein bisschen unappetitlich, aber auch irgendwo ganz witzig. Vor kurzem hatte ich eine Dame bei mir in der Praxis, die hat dann geklagt, also wenn mein Mann auf der Toilette war, wenn ich in den reingehe, mein Gott, das stinkt, als wäre er innerlich am Verwesen. Das hört sich jetzt ganz tragisch an, aber das ist tatsächlich so.
Ne? Genau diesen Satz habe ich von meiner Frau schon öfters gehört. Gewisse Leute, wenn die Fleisch essen, sagt sie, oh, das stinkt wie in einer Halle, oder wo totes Fleisch vor sich hergammelt. Mhm.
Das sind also diese typischen Fäulnisprozesse, die stattfinden und die bringen immer Ammoniak mit sich. Also so wie der Kot oder die Winde über einen längeren Zeitraum ungut riechen, kann man davon ausgehen, dass man sicherlich eine mehr oder weniger starke Ammoniakbelastung des Darms hat.
Also wenn ich das hätte und genau in dem Moment Milchsäure, Bakterienstämme, kann man die trinken? Oder sagen wir mal, ich trinke die oder schluck die, dann müsste eigentlich diese Ammoniakbildungen sofort in Ammonium wandeln und es müsste eigentlich ganz anders riechen.
Stimmt.
Und ich hätte dann diese Kaskade nicht über die Leber, wo dann darunter leidet, etc., bis hin zum Hirn, das wäre eigentlich alles gelöst. Das berühmte Pflaster, oder?
Stimmt. Es gibt in dem Fall tatsächlich ein berühmtes Pflaster. Es stillt nicht sofort die Blutung im vollen Umfang, wie das ein wirkliches Pflaster tut, sondern auch das ist ein etwas langwieriger Prozess, weil das Ganze natürlich wesentlich komplexer ist, als ich es überhaupt darstellen kann. Besonders alles, was mit Katalyse und mit Umwandlungsprozessen in enzymatischen Bereichen zu tun hat, das dauert etwas. Insofern macht man das dann auch etwas länger. Und es ist wunderbar, wenn ich zum Beispiel MyRegulate trinke.
Das ist jetzt ein Milchsäure-Bakterienstamm.
Genau, das ist ein Fermentgetränk.
Ja.
Das ist Milchsäure, pure, gut verträgliche Milchsäure, die auch Milchsäurebakterien enthält. Einen ganz besonders effektiven Milchsäurestamm, ein Lactobacillus, der in der Lage ist, sich gut zu vermehren und auch im Darm dann wieder mehr Milchsäure produziert. Aber als Sofortmaßnahme führe ich über dieses Getränk schon mal Milchsäure zu und kann dann im gesamten Darm, vom Dünndarm über den Dickdarm, mit Hilfe dieser Milchsäure bereits beginnen, Ammoniak zu protonieren und zu Ammonium hinzubringen. Es wird ein Elektron abgegeben und auf diese Art und Weise entlaste ich dann diesen Leberzyklus und verbessere den Ammoniakabbau im Darm. Und das macht dieses MyRegulate, was außerdem noch mit einem wertvollen Rote-Bete-Extrakt versetzt ist, was weitere positive Eigenschaften mit sich bringt.
Also ich muss mir da vorstellen, ich nehme so eine Kappe voller Milchsäurebakterien.
Ungefähr 50 Milliliter, ja.
Kann man sich vorstellen, wie viel Bakterien da drin sind?
Ja, das sind 1 bis 1,2 Milliarden pro Milliliter.
Das ist doch unglaublich, oder?
Ja, das ist sehr viel.
Okay. Das und diese siedeln sich dann an und dann hoffen wir mal einfach, dass die nächste Ansiedlung eine sich wieder vermehren.
Ja.
Was ist, wenn man Antibiotikum nimmt?
Ja.
Was ja auch immer wieder geschieht. Man hört immer wieder, da sterben dann ganz viele Bakterienstämme, auch diese Milchsäurebakterien.
Ja.
Also kann man dann sagen, speziell Leute, die wirklich einfach müssen zwischendurch mal irgend mit einer Antibiotikumbehandlung durchs Leben schreiten, dass sie danach ganz bestimmt einfach wieder dieses Mikrobiom versuchen aufzubauen mit diesen Milchsäurebakterien.
Das funktioniert. Wenn man jetzt sagt, ich muss das Antibiotikum einnehmen, weil bestimmte Infektionskrankheiten das dann tatsächlich erforderlich machen und manchmal ist es tatsächlich besser, ein Antibiotikum für 3-4 Tage zu nehmen und zu sagen, ich kriege dann eine systemische Entspannung des Körpers.
Ja.
Und wenn ich dann dafür sorge, dass nicht zu viele Darmbakterien absterben, indem ich sie dann unterstütze mit einem Probiotikum, zum Beispiel mit diesem Getränk, dann hat das einen sehr positiven Effekt. Man kann auch gezielt andere Probiotika noch einnehmen, also wirklich sogenannte Leitstämme, die absterben durch ein Antibiotikum. Aber da müsste man halt gucken, welche sind das. Es ist auch ein etwas aufwendigerer Prozess, das genau nachzuvollziehen. Aber auch dort gibt es sehr schöne Möglichkeiten. Aber in der sogenannten Selbstmedikation, was ja dann auch ganz einfach ist, weil man es zum Beispiel zu Hause hat, ist es wirklich zu empfehlen, das ständig zu trinken, weil immer irgendein Fäulnisprozess stattfindet und der meiste Teil der Bevölkerung zu wenig Milchsäure hat. Dann kann man dann in dem Falle einer Antibiotikabehandlung einfach die dreifache Menge trinken. Und dann hat man dann einen positiven Effekt.
Ich möchte noch die Frage ein bisschen weitergehen. Und zwar weiß man ja, oder ich zumindest, dass sehr viele Menschen ja sehr kohlenhydratlastig essen. Weil einfach die Ernährungspyramide uns das über Jahre hinweg erklärt hat. Wir sollen viel Brot, Nudeln essen und Pizzas natürlich. Das sind alles auch übermäßig Zucker verstoffwechselt wird. Würde das regelmäßige Zuführen von Milchsäurebakterien auch diesen zusätzlichen Stressabbau begünstigen, dass es schneller dieser Zucker abgebaut wird mit den Milchsäurebakterien? Oder sind das andere Bakterien?
Das sind dann wieder andere Bakterien. Der positive Effekt von diesem Getränk wäre, dass möglicherweise durch die Komplettumwälzung der Bewohner im Darm und durch die Veränderung des Milieus wieder eine andere Möglichkeit geschaffen wird, um im oberen Verdauungstrakt die Zuckerabbauleistung zu erhöhen. Ja, das ein großes Problem heutzutage sind eben durch die Verringerung der Abbaufähigkeit von Zuckern im oberen Dünndarm kommt es ja dann häufig zu Fructoseintoleranz, zu Laktoseintoleranz und zu anderen auch histaminassoziierten Beschwerdebildern. Und die kann man langsam wieder zurückbauen, wenn eben das Milieu korrigiert wird und wenn die Besiedelung im Dickdarm stimmt, vor allem im Dickdarm, und eben durch die Milieuveränderung sich dann auch wieder mehr Bakterien im Dickdarm ansiedeln können, die ihrerseits dann im Prinzip auch im oberen Darmbereich wieder positiv sich auswirken und auch eine Verbesserung der Kohlenhydratumsetzung ermöglichen. Also es ist sehr komplex.
Nein, eigentlich nicht. Es ist schön, dass jemand versteht. Ich habe nur mal gelesen, dass wir ungefähr 2,5 Kilo Bakterienstämme im Darm haben. Stimmt diese Zahl oder hast du da eine andere Zahl mal gehört?
Also ehrlich gesagt gibt es da keine eindeutige Aussage. Die Literatur ist unterschiedlich.
Ja.
Manchmal gibt es alleine schon Probleme, ob was in Pfund gemessen wird oder in Kilo und
kleine
ob man dann die Einheiten aus England oder USA nimmt. Also da gibt es keine, genauso wie die Frage, aus wie vielen Zellen besteht der Mensch oder wie viele Bakterien absolut habe ich denn nun im Darm? Also das geht wirklich in Größenordnungen, wo man sich ganz schnell vertut, will ich jetzt keine klare Aussage machen. Aber ich denke mal, mit 2 bis 3 Kilo liegt man nicht ganz daneben.
Ist schon erstaunlich.
Ja, das ist schon erstaunlich.
Was da alles lebt und kreucht und fleucht und alles ineinander funktionieren muss.
Ja.
Das mit den Milchsäurebakterien finde ich eine großartige Sache, aber es ist für mich irgendwie auch immer noch das Pflaster. Es ist eine Hilfestellung. Ich habe ein Problem, wir haben Stress, wir haben zu wenig Magensäure, die ganze Kaskade kommt ins Laufen. Ich kann am Ende der Kette was tun, damit dieser Giftstoff sich gar nicht entwickeln kann oder sich verbreiten kann, ist großartig. Aber letztendlich müssen wir ja doch nach vorne gehen zum Magen und dann wieder zurück zu diesem Stressfaktor und eigentlich schauen, dass es gar nicht so weit kommt.
Das stimmt, klar. Aber wenn man irgendwo anfängt und den Kreislauf unterbricht, weil letztendlich ist es ja ein Kreislauf, alles das, was am Darm eine Verbesserung mit sich bringt. Deswegen auch, als ich ankam, hast du mir von einer Immunologin erzählt, die ja auch so beispielhaft erklärt hat, wie wichtig der Darm für die gesamte Gesundheit ist und dass man darauf achten muss, dass das Immunsystem gut funktioniert, dass der Darm wirklich in seiner Zusammensetzung, in seiner Vielfalt erhalten bleibt. Das heißt, dieser Begriff Diversität, die Vielfältigkeit der Darmbakterien, die muss gewährleistet sein. Und wenn das alles unterstützt wird, alleine dadurch, dass ich die Milchsäure wieder korrigiere im Darm, bekomme ich so viel positive positive Begleiterscheinung durch das sich selbst korrigierende Mikrobiom dann wieder, dass dann dieser Kreislauf tatsächlich unterbrochen werden kann. Nicht innerhalb von ein, zwei Tagen oder Wochen, vielleicht noch nicht mal innerhalb von drei, vier Monaten, sondern das ist dann wirklich auch, je nachdem wie lange das Ganze schon bis dato stattgefunden hat, eine Angelegenheit von einem halben, einem, eineinhalb Jahren. Also es kann lange dauern. Es kommt auch darauf an, wie ist so die allgemeine Beschwerdesituation. Fühlt sich der Mensch so ganz gesund und möchte einfach nur seinen Stuhlgang verbessern, die Kotergebnisse nicht mehr so übel riechend haben, oder hat er wirklich ein Beschwerdebild? Hat er Rheuma oder eine andere Krankheit, chronisch degenerative Prozesse, Reizdarm bis hin vielleicht zu Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa? Letztendlich bringt das aber alles mit sich, dass ich bei der Milchsäure anfangen kann. Milchsäure ist die balsamischste Flüssigkeit im menschlichen Organismus und wird durch nichts ersetzt, weil es eben vom Körper selbst, von den Darmbakterien selbst produziert wird, normalerweise. Und wenn die runtergehen, fehlt die Milchsäure und dann kann ich eigentlich nichts Besseres tun, als die Milchsäure hinzuzufügen, die mir fehlt. Ja, damit kriege ich eine Korrektur.
So schön habe ich das noch nie gehört. Diese Bedeutung dieser Milchsäurebakterien kommt erst jetzt richtig zum Ausdruck. Also das habe ich jetzt verstanden.
Ja, schön.
Herzlichen Dank. Ja, echt schön. Wir werden an dieser Stelle auch einmal kurz ein Produkt einblenden, was geprüft ist, auch von Wilfried Obel. Er hat das angeschaut, hat das getestet. Er kann dahinter stehen. Das möchte ich Ihnen gerne einblenden und zeigen, wie das aussieht. Dass das ein Milchsäurebakterium ist, wo man es kriegt, bitte gehen Sie auf Google, fragen Sie nach. Sie werden sicherlich Anbieter finden, die das haben. Wir kennen nicht alle Produkte, wir können Ihnen nur das empfehlen, was wir auch geprüft haben. Und das ist jetzt eine kleine Auswahl gewesen, die wir gerade vorgenommen haben. Mhm. Du hast noch ein Blatt zur Hand genommen.
Genau.
Verschiebt sich da im pH-Milieu auch noch etwas innerhalb des Darms?
Hier sieht man nochmal sehr schön, wie das Milieu sich eben krank darstellt an dieser unteren Darstellung des Darmrohrs, wo die pH-Werte allesamt daneben liegen. Und das Auffälligste ist eben ab der Bauhinklappe, das ist dieser Ventilmechanismus zwischen Dünndarm und Dickdarm. Da, wo es also um den Dickdarm und dem Enddarm geht, ist normalerweise das gesunde Milieu in einem pH-Wert zwischen 5,5 und 6,8, also leicht sauer. Und hier ist es eben ganz schlecht, dort liegt er ungefähr bei 7,5, hier bei 7,6. Das ist dann basisch. Das ist noch nicht mal so schlimm. Es gibt noch höhere Werte. Und bei einer solchen Situation, was man mit diesem MyRegulate auch sehr gut machen kann, ist, dass man Darmspülungen oder Klistiere sich verabreicht. Weil natürlich ist es gut, wenn man es trinkt. Getrunken wird es am besten morgens früh auf nüchternen Magen oder abends vorm Schlafen gehen, wenn man lange genug Zeit, also Abstand zum Abendessen hatte. Oder eben als Einlauf, dann wirkt diese Milchsäure direkt vor Ort.
Ja, logisch, klar.
Und Miniklistiere, man mischt zum Beispiel 60 Milliliter von diesem MyRegulate mit 60 Milliliter warmem Wasser, gibt das in so eine kleine Gummiball-Klistierflasche und dann spritzt man sich das vorm Schlafengehen ein und versucht das dann über Nacht drin zu behalten. Also nach den ersten zwei, drei Malen kommt es vielleicht postwendend wieder raus, aber das ist nicht schlimm, es gewöhnt sich dann auch langsam der Darm an diese Veränderung vor Ort durch eine starke Veränderung, weil dann kommt dann eben die Milchsäure dorthin, wo sie gebraucht wird. Und im Laufe der Nacht verteilt sich das dann im Enddarm und kann dort eben seinen wohltuenden Effekt ausbreiten. Und das wäre jetzt nochmal ein therapeutischer Hinweis, den ich geben möchte, weil da kriege ich auch von Therapeuten die Rückmeldungen, dass das ganz toll funktioniert und positiv wirkt. Und eben trinken und Klistiere, vielleicht zwei, dreimal in der Woche Klistiere und jeden Tag trinken, dann kann man wirklich was bewegen.
Großartig. Also herzlichen Dank, lieber Wilfried.
Bitte schön, gerne.
Toll gewesen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen da wieder ein breites Wissen zu den Milchsäurebakterien vermitteln. Dass das eine ganze Kaskade ist, ausgelöst von vielen Stressfaktoren, die uns halt im täglichen Leben begleiten, die dann dahin führen, dass wir zu wenig Magensäure haben, dass wir zu wenig verdauen und letztendlich zu diesem Fuselalkohol und Ammoniakbildung in den Darm hinführen, die wir durch diese großartigen Bakterienstämme, die dieses Ammoniak fressen und letztendlich zu Ammonium umbilden und dass der Leber dann letztendlich nicht mehr schadet und eben auch das Hirn darunter nicht mehr zu leiden hat. Ich bin beeindruckt, ich freue mich darüber, das gehört zu haben und ich hoffe, es geht Ihnen gleich. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.